Draußen zeigte sich die Sonne. Silbrig schimmernde Pfützen hauchten dem Kiesboden des weitläufigen Innenhofes Leben ein. Paul lief vor dem Haupteingang auf und ab und wartete, bis Jean-Louis Schiffer fertig war. Es gab keine andere Lösung, das wusste er. Er hatte es immer gewusst. Schiffer konnte ihm nicht aus der Entfernung helfen, konnte ihm aus dem Altersheim heraus keine Ratschläge und auch am Telefon keine Tipps geben, wenn Paul selbst nichts mehr einfiel. Nein. Der frühere Polizist musste mit ihm gemeinsam die Türken befragen, seine Kontakte spielen lassen, in das Viertel zurückkehren, das er besser kannte als jeder andere. Paul schauderte, als er an die Folgen seines Unternehmens dachte. Niemand wusste Bescheid, weder der Richter noch seine Vorgesetzten. Und man konnte einen Kerl wie diesen, der für seine unglaublich brutalen Methoden bekannt war, unmöglich an der langen Leine lassen. Er musste verdammt aufpassen. Am 15. November 2001 hörte er von der ersten Leiche. Eine rothaarige Frau, gefoltert, entstellt, entdeckt in einer Hauseinfahrt nahe beim Boulevard de Strasbourg. Keine Verdächtigen, kein Motiv und sozusagen kein Opfer. Es gab keine Vermisstenanzeige, die zu der Leiche passte. Die Fingerabdrücke waren nicht gespeichert. Beim Kriminaldezernat war die Sache schon ad acta gelegt worden. Sicher eine Nutten- und Zuhältergeschichte. Die Rue Saint-Denis war kaum 100 Meter entfernt. Paul spürte instinktiv, dass etwas in der Luft lag, und er besorgte sich die Akte. Protokolle, gerichtsmedizinischer Bericht, Fotos der Leiche. Während der Weihnachtsferien, als alle Kollegen mit ihren Familien feierten, studierte er gründlich die Dokumente. Bald begriff er, dass es sich nicht um eine Sache für die Sitte handelte. Weder die Folterungen noch die Verstümmelungen des Gesichts passten zu der Vermutung, dass der Täter aus dem Zuhältermilieu stammte. Und wäre das Opfer wirklich eine Hure gewesen, hätte die Überprüfung der Fingerabdrücke zu einem Ergebnis geführt. Von allen Huren des 10. Arrondissements gab es eine Akte. Er beschloss, sein Augenmerk auf die Ereignisse im Viertel Strasbourg-Saint-Denis zu richten. Lange brauchte er nicht zu warten, denn keine 2 Monate später wurde im Hof einer türkischen Werkstatt in der Rue de Faubourg-Saint-Denis eine 2. Leiche entdeckt. Derselbe Typ Opfer. Eine rothaarige, für die es keine Vermisstenanzeige gab. Dieselben Folterspuren, dieselben Schnitte im Gesicht. Paul bemühte sich, Ruhe zu bewahren. Doch war er sicher, dass er es mit einem Serienmörder zu tun hatte. Und so lief er zu Thierry Beaumarceau, dem Untersuchungsrichter, der für die Sache zuständig war und ihm die Leitung des Falles übertrug. Doch es fehlte jede heiße Spur. Die Leute von der Schutzpolizei hatten den Tatort versaut und die Spurensicherung hatte weit und breit keinen Anhaltspunkt gefunden. Paul begriff intuitiv, dass er den Mörder auf seinem eigenen Terrain suchen, dass er ins türkische Viertel hinein musste. Er ließ sich als einfacher Mitarbeiter des SARIJ zur Kriminalpolizei des 10. Arrondissements in der Rue de Nancy versetzen. Er gewöhnte sich wieder an das Alltagsleben eines simplen Bullen, beschäftigte sich mit ausgeraubten Witwen, Lebensmittelhändlern, denen die Ware gestohlen worden war, und mit Nachbarn, die sich über Lärmbelästigungen beschwerten. So verging der Februar. Paul quälte sich mit Gewissensbissen. Er fürchtete sich vor einem erneuten Leichenfund und hoffte innerlich zugleich darauf. Er erlebte Momente der Erregung und Tage, in denen ihn eine tiefe Depression ergriff. Wenn er ganz unten war, besuchte er die anonymen Gräber der beiden Opfer auf dem Friedhof von Thiers in Val-de-Marne. Dort schwor er den beiden Frauen angesichts der Grabsteine, auf denen nur eine Nummer stand, sie zu rächen, den Verrückten zu finden, der sie so gequält hatte. Er würde den Täter fassen. Für sie. Für sich. Damit alle erführen, dass er ein guter Polizist war. Am 16. März 2002 war im Morgengrauen eine neue Leiche aufgetaucht. Die diensthabenden Polizisten hatten ihn um 5 Uhr morgens nach einem Hinweis der Müllmänner angerufen. Die Leiche lag im Wassergraben des Krankenhauses Saint-Lazare, einem aufgelassenen Backsteingebäude hinter dem Boulevard Magenta. Paul gab Anweisungen, vor dem Ablauf einer Stunde keinen Menschen an die Leiche heranzulassen, griff seine Jacke und eilte zum Tatort. Als er am Ort des Geschehens eintraf umfing ihn eine absolute Stille. Kein Polizist, kein Blaulicht weit und breit, das seine Konzentration hätte stören können. Ein wahres Wunder. Denn nun konnte er den Spuren des Mörders nachgehen, konnte mit dessen Geruch, Gegenwart und Wahn Kontakt aufnehmen. Doch Paul wurde bitter enttäuscht, wo er auf Indizien oder auf eine Inszenierung gehofft hatte, aus der eine Handschrift abzulesen war. Er fand nichts als eine weggeworfene Leiche in einem Betongraben. Einen blassen, verstümmelten Körper mit entstelltem Gesicht und wachsfarbenem Haar. Paul fühlte sich von zwei Arten der Stille umfangen. Der Stille der Toten und der Stille des Viertels. Und doch hatte sich in seinem Inneren die Gewissheit eingenistet, dass dieses Migrantenviertel der Wald sein musste, in dem sich der Mörder versteckt hielt. Ein Dschungel, in den er sich zurückgezogen hatte. Allein hatte Paul keine Chance, ihn ausfindig zu machen. Er brauchte einen Führer, einen Pfadfinder.